Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge. Dem Podcast von mir, Sascha Lobo und Schwarz Digits, dem Digitalarm der Schwarz-Gruppe. Das Thema heute ist AdTech. Erstmal nicht AdTech, sondern AdTech, also Werbetechnologie, wenn man es so ganz platt übersetzen würde. Bei mir ist Co-Hostin Elisabeth L'Orange und dieses Thema AdTech ist eins, das deswegen Elisabeth so groß ist, weil eigentlich Werbung, das ahnen vielleicht manche, das wissen viele, aber viele eben auch nicht, Werbung eigentlich das wichtigste Geschäftsmodell des Internets ist.
Ja, hi Sascha, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich habe in meinem Startup selber auch Werbung gemacht. Also wir haben automatisierte Werbevideos erstellt, beziehungsweise wir haben eine Plattform gebaut. Daher ist mir durchaus klar, wie wichtig das ist. Letztlich treibt die Werbung das Internet, würde ich sagen.
Ja, und das hängt einfach damit zusammen, dass ja schon in frühester Zeit, ich sag mal Ende der 90er, New Economy, irgendwie diese Perspektive hatten auf die digitale Welt, dass Eyeballs vorhanden sind. Wenn ich das so historisch betrachte, Eyeballs ist irgendwie die Aufmerksamkeit. Und damals hat Georg Frank ein wahnsinnig tolles, ein super empfehlenswertes Buch geschrieben, nämlich die Aufmerksamkeitsökonomie. Ja, und diese Aufmerksamkeitsökonomie, so als einzelner Begriff, kennen den viele Leute, aber dass dahinter ein Buch steht und dass in diesem Buch schon ganz früh sehr hellsichtig beschrieben worden ist, wie eigentlich mit dem digitalen Zeitalter plötzlich Aufmerksamkeitsströme das geworden sind, was die Welt am Laufen hält. Und zwar in allen Details, in ökonomischen Details, in gesellschaftlichen Details, in Debattendetails, bis hin zu politischen Details. Das ist etwas, was in den 90ern schon langsam klar geworden ist und wo wir aber heute direkt davor stehen. Deswegen würde ich sagen, AdTech hört sich an wie so ein spezielles Nerd-Thema. Ja, Werbetechnologie, aha, ist aber eigentlich das, was die digitale Gesellschaft am Laufen hält.
Klar, aber Werbung ist auch Manipulation. Ne? Also Noam Chomsky hat mal gesagt, dass Werbung die Kunst sei, Menschen zu überzeugen, Geld auszugeben, das sie nicht haben, für Dinge, die sie nicht brauchen. Und letztlich wird das jetzt mit der technologischen Komponente hinter der Werbung immer weiter optimiert. Also zurzeit wird Werbung per EEGs vermessen, das heißt potenzielle Käufer, denen werden so Helme angezogen und dann werden genau die Gehirnströme gemessen, welche Produkte oder welche, vor allen Dingen welche Werbeblöcke und in welcher Form die am besten ankommt. Das heißt, was früher das Eyeball-Tracking war, also nicht nur die Eyeballs, die es gab, sondern das Tracking der Eyeballs und die Hautleitfähigkeit. Das heißt, man konnte an der Hautleitfähigkeit sehen, wie gut eine Werbung funktioniert. Und inzwischen wird das Gehirn ausgelesen, um zu verstehen, ob der rote Ball jetzt lieber links oben sein sollte oder rechts unten, so ähnlich wie man eben auch Webseiten vertestet. Aber ich finde das schon krass, wo da die Reise hingeht. Weißt du, früher waren es klassische Werbung, war dein Medium sozusagen. Und jetzt wird das alles technologisch optimiert.
Ich finde super spannend, dass du das als Beispiel reinbringst. Ich habe schon vor ewigen Zeiten mich mal intensiver mit Neuromarketing beschäftigt. So hieß es eine Zeit lang. Genau. Before AI, könnte man sagen. Ich möchte jetzt niemanden irgendwie so gemein dissen. Aber ich musste damals feststellen, dass wir in Grenzbereichen des Marketings eine Konstante haben und der Werbung. Und zwar gerade auch im Bereich Technologie, wo alle sagen, Technologie ist so präzise und so. Das stimmt so nicht aus meiner Perspektive. Die Präzision wird manchmal verkauft für eine Form von Esoterik. Und das ist eine Tech-Esoterik, die besonders im Werbemarkt, weil der so gigantisch ist und so psychologisch funktioniert, dass diese Esoterik halt immer wieder sich für ein paar Jahre lohnt. Und da würde ich sagen, Gehirnströme ausmessen. Ich habe ein paar Anwendungen gesehen, wo meine Perspektive drauf wäre, ja, das könnte unter Umständen interessant werden. Vielleicht kann das jetzt mit KI durch bessere Auswertbarkeit von Datenströmen sogar in eine Richtung gehen, die irgendwie produktiv ist. Aber das, was ich gesehen habe vor, sagen wir, 10 Jahren in diesem Bereich Neuromarketing, war für mich eher so die Astrologie der Werbung. Und interessanterweise gab es gerade im AdTech-Bereich ganz lange eine Vielzahl von genau solchen Mechanismen. Nämlich, wo alle Leute dachten, oh wow, das ist der neue Shit, der funktioniert super, irgendwie Internet und Online und Messbarkeit und Click-Through und Funnel und tralala. Das heißt, ganz viele Fachbegriffe hintereinander aufeinander gestapelt. Das muss ja funktionieren, das muss ja richtig sein. Und plötzlich merkt man, ah nee, da sind eine ganze Reihe von Sollbruchstellen dabei, wo das esoterisch ist. Und mit esoterisch meine ich jetzt, dass es die Hoffnung gibt, dass es vielleicht irgendwie funktioniert, obwohl die Nachweisbarkeit jetzt nicht im Vordergrund steht, um es mal ganz vorsichtig zu sagen.
Ja, also die Fälle, die ich kenne, da sitzen tatsächlich große Teams an Neurologen. Und was die vor allen Dingen testen, und das finde ich noch viel interessanter, ist bei den großen Tech-Unternehmen, ab wie viel Millisekunden eine Werbung wahrgenommen wird. Je länger das Ad ist, desto teurer wird's. Am Ende, das heißt, die großen Tech-Konzerne können dann natürlich mehr verkaufen. Wenn die nachweisen können, dass die Werbung schon nach 0,01 Sekunde vom Menschen wahrgenommen wird, das heißt, dass derjenige nicht weiter swiped oder dass er sich an den Content erinnern kann, dann ist es natürlich viel wertvoller. Also die Neurologen, die ich kenne, die das ausgemessen haben, sagen, das seien total bewiesene Modelle und so weiter. Und die
komisch, die leben davon und sagen, das ist alles bewiesen.
Ja.
Ich möchte jetzt auch gar nicht, wie gesagt, alles in Grund und Boden verdammen. Ganz im Gegenteil, es gibt ein paar Entwicklungen, die finde ich super spannend. Aber der Markt ist zu groß und die Erkenntnisse sind in vielen Bereichen noch zu sphärisch, als dass es nicht auch missbraucht würde. Und ich kann da mal so einen ganz handfesten Punkt sagen. Gerade was du gerade beschrieben hast, nämlich die Wahrnehmung und wie schnell wird was wahrgenommen. Es gab Mitte der 10er Jahre einen großen Skandal, eine Art weltweiten Skandal innerhalb der Werbewirtschaft, weil die Definition davon, was bedeutet gesehen, eine aus meiner Sicht geradezu unverschämte war. Natürlich, wenn du eine Werbung auslieferst auf einer Seite, sagen wir mal auf einer x-beliebigen Homepage, dann musst du dir irgendwie anschauen, wurde diese Werbung gesehen, ja oder nein? Und daraus berechnet sich das Budget, was du halt ausgegeben hast. Das basiert zum Beispiel auf dem sogenannten 1000-Kontakt-Preis, also wie viel muss man bezahlen für 1000 Kontakte einer Werbung? Und da muss man erstmal sagen, wann kommt ein Kontakt zustande? Wenn ich so eine halbe Millisekunde irgendwann vorbei scrolle, das kann dann ja nicht ernsthaft als Kontakt werten. Aber wenn ich genau auf der Seite bin und total intensiv darauf starre, das wäre dann halt schon ein Kontakt. Das ist allerdings relativ schwer zu messen. Und jetzt war dieser Skandal damit zusammenhängend, dass die Werbewirtschaft gesagt hat, wenn ich länger als eine halbe oder länger als 3 Sekunden eine Video-Ad zu mindestens 50% der Fläche eingeblendet gesehen habe, ohne Ton, dann zählt es als gesehen. Dann hast du so einen 20-Sekunden-Spot, jemand scrollt da durch, hält 3 Sekunden an, sieht das Video nur zu 50% der Fläche, aber wird gewertet als jemand, der das Video gesehen hat. Und das war eine Zeit lang mit 3 Sekunden sogar eine offizielle Definition. Ja, inoffizielle gab es ganz viele andere. Das halte ich für nicht seriös. Und das wurde auch von vielen anderen so wahrgenommen. Und wenn du dann um die Ecke kommst und sagst, okay, nee, wird schon irgendwie, dann merkst du, sehr viele Punkte verschwimmen im, sagen wir mal, Graubereich der Nichtmessbarkeit oder nur gefühlten Messbarkeit. Und das ist halt bei Werbung leider sehr häufig der Fall.
Genau. Ich glaube schon, dass es ein bisschen nebulös ist, weil man kann letztlich auch nicht alle gleich erreichen. Und ich glaube, das ist auch der, worüber wir gleich noch sprechen werden, KI in der Werbung. Der große Vorteil wird die Individualisierung und das absolute laserscharfe Targetieren sein. Ja, das heißt, jeder kriegt das zu sehen, was er gerne sehen möchte.
Bei aller Esoterik und bei allen Schwierigkeiten, was vollkommen klar ist, ist, dass Werbung funktioniert, A, und dass B, Werbung inzwischen eine Wirkmacht entwickelt, die es so nie zuvor gab, obwohl es immer mehr Werbung gibt. Werbung funktioniert tatsächlich. Esoterik hin und Esoterik her, es ist ja auch nicht alles esoterisch. Aber die Größenordnung, von der wir sprechen, die muss vielleicht auch den Leuten erstmal klar werden. Wir haben in den letzten 15 Jahren eine Plattformisierung der Werbung erlebt, speziell auch der Online-Werbung. Das kann man in Worte fassen, beziehungsweise in ganz konkrete Zahlen fassen. Lass uns ruhig den ersten großen Themenblock besprechen, nämlich wie Werbung einfach auf Plattformen in den letzten 10, 15 Jahren ausgespielt worden ist, wie groß das geworden ist, wie wirkmächtig das geworden ist. Die ganzen Unternehmen, die großen Digitalkonzerne, die haben, nehmen wir das Jahr 2024, wenn wir von 790 Milliarden Dollar Online-Werbebudget ausgehen für 2024, dann haben die 3 größten Online-Werbekonzerne, nämlich Google, Meta und Amazon. Ja, wissen viele Leute nicht, aber Amazon ist ein gigantischer Werbekonzern. Dann haben die zusammen 60% der gesamten Online-Werbung über ihre Plattformen ausgespielt. Wir reden hier also von 485 Milliarden Dollar, 60% von 790 Milliarden Dollar. Das bedeutet, Werbung ist längst plattformisiert. Werbung findet in allererster Linie eben auf YouTube, via Google, auf Meta, mit Instagram, auf Amazon, auf den Produktsuchmaschinen von Amazon statt. Und das wird immer mächtiger. Und jetzt kommt irgendwie auch noch KI dazu.
Ja, und vor allen Dingen die Offline-Werbung stirbt aus. Also inzwischen dieser digitale Werbemarkt sind es 72% aller Werbeetats, aller Werbebudgets. Es wächst nach wie vor noch, ne? 2018, und das ist ja nicht so lange her, dann waren es 50% nur. Das heißt, die Trajektorie geht immer weiter in Richtung digitale Werbung. Irgendwann wird es vollautomatisierte digitale Werbung geben und eben keine Poster mehr und keine traditionellen Kanäle mehr, was auch schade ist. Man geht momentan davon aus, dass klassische Werbung jedes Jahr um 5% zurückgeht. Das heißt, klassische Werbung wird in den USA, also ich gehe jetzt nur, guck mal nur auf die USA, aber die sind ja meistens der Vorbote für die weltweite Entwicklung. Der globale Offline-Werbeetat ist von 196 Milliarden in 2021 auf 180 Milliarden in 2025 geschrumpft. Das heißt, wir sehen, dass einfach kein Geld mehr da ausgegeben wird, weil die Wirksamkeit eben noch schwerer zu tracken ist. Ja, und weil letztlich digitale Werbung, wie du sagst, findet nur noch auf den Plattformen statt. So, das heißt, Online-Werbung dominiert auf den Plattformen, insbesondere natürlich Mobile und dann Video und Retail Media. So, da liegt der Fokus letztlich.
Hat immer noch, aber hatte übrigens längst auch massive Auswirkungen auf die Demokratie. Vor allem deswegen, weil unabhängige private Medien aus meiner Perspektive eine Art Lifeline, quasi Lebensader einer Demokratie sind. Und die haben sich bis vor gar nicht allzu langer Zeit zum größten Teil durch Werbung refinanziert. Da gab es einen großen Shift, eine große Veränderung schon vor einiger Zeit. Das ist ja einer der Gründe, warum jetzt große private Medien viel eher zum Beispiel auf digitale Abonnementmodelle setzen. Das aber, was man sagen kann, ist, dass ein digitales Abonnementmodell sehr oft bedeutet, dass du einen dramatischen Reichweitenverlust hast. Und das ist eine bis heute nicht, aus meiner Sicht, nicht voll zufriedenstellend gelöste Problematik, dass du eine große Reichweite brauchst, damit ein privates Medium, sagen wir mal, kontrollierende Funktion für eine demokratische Regierung sein kann. Und das aber in dem Moment, wo du es refinanzieren musst und das nicht mehr über Werbung geht, weil die Werbung von den Medien wandert in Richtung Plattform. In dem Moment brauchst du ein Abonnementmodell, was wiederum die Reichweite dramatisch verkleinert, was wiederum den Druck, den du ausüben kannst, auch nochmal reduziert. Ja, das ist ein ungelöstes Problem.
Klar, was sollen die Medienhäuser machen? Weil das nächste, was passieren wird, ist, dass Google den Traffic kannibalisieren wird. Das heißt, es wird gar kein Ad-Traffic mehr wirklich auf die Webseiten, auf den Content und so weiter geben. Und selbst, also ich meine, wenn wir uns Googles neueste Produkte angucken, das heißt, die gesamte generative KI findet ohnehin schon statt, bevor es überhaupt so weit geht. Das heißt, die können nur noch über diese Abonnement-Geschäftsmodelle überleben, weil über Klicks sicherlich nicht mehr, auch nicht in der Ansicht.
Das ist eine sehr gute Überleitung zu unserem zweiten großen Themenblock, der ja allumfassend ist, nämlich dieser Punkt, dass Google, das haben viele gar nicht mitbekommen, in den letzten Monaten das Geschäftsmodell geändert hat. Und zwar in einer Drastik, wie das kaum vorhersehbar war in dieser Geschwindigkeit. Eigentlich war Google sehr lange Zeit Traffic-Lieferant für andere Seiten. Inzwischen, wenn man irgendwas googelt, zeigt Google in erster Linie eine KI-Zusammenfassung. Ganz weit oben oder ziemlich weit oben. Manchmal sind ein paar Ads drüber, aber Ads muss man halt kaufen. Und diese KI-Zusammenfassung, die basiert natürlich auf dem Auslesen und Neuzusammenfassen von einer Vielzahl von Seiten, die früher das Geschäftsmodell hatten. Wir machen guten Content, dann kommt Google, zeigt uns an, dann klicken die Leute drauf und dann sehen sie unsere Werbung. Und plötzlich ist dieses Geschäftsmodell geradezu implodiert, weil Google sagt, nö, wir schicken euch den Traffic gar nicht mehr. Wir lesen nur eure Seite aus, zeigen die Lösung ein bisschen anders formuliert durch unsere KI an, dann kriegt ihr keinen Traffic mehr, aber euren Content nehmen wir sehr gerne. Und diese dramatische Verschiebung des Geschäftsmodells, die fällt gerade vielen Leuten, vorsichtig gesagt, auf die Füße. Man kann das sanft formulieren, dass Google von einseitig einen lange bestehenden Deal komplett aufgekündigt hat.
Ja, aber Google hatte auch so ein bisschen das Innovators-Dilemma, weil deren Geschäftsmodell waren ja die Klicks, deren Geschäftsmodell sind die Ads. Das ist womit sie Geld verdienen. Nur, denen war auch klar, man hat das so richtig gesehen, vor einem Jahr ungefähr, dass generative KI quasi die Zukunft ist. Erst war ChatGPT da von OpenAI, es war sehr erfolgreich. Es fühlte sich so an, als Google plötzlich realisierte, dass sie einen Pivot machen müssen in der gesamten Geschäftsstrategie letztlich hin zu generativer KI. Weil die gesehen haben, dass sie, obwohl das eine absolute Cash-Cow ist, diese Ads zu schalten und damit zu arbeiten, dass wenn sie keine Gen-AI machen, sie irgendwann verloren sind. So, das heißt, sie mussten diesen Shift machen. Und dann hat man genau gesehen, dass sie einige Modelle zu schnell released haben, weil man sah ja, dass in deren Bildgebungsmodelle letztes Jahr gab es wahnsinnige Biases. Da gab es die indische Päpstin und den schwarzen Wehrmachtssoldaten und so weiter. Und das lag daran, dass die Maturität noch nicht gegeben war. Das heißt, die Modelle hatten noch nicht genug Feintuning bekommen, die waren noch nicht weit genug, beziehungsweise spiegelten natürlich auch Googles interne Policies wieder so. Das heißt, die waren auf jeden Fall noch nicht reif genug so. Das heißt aber, dass sie schnell rausgehen wollten mit ihren Modellen, weil sie gemerkt haben, dass der Zug sonst abgefahren ist. Jetzt sind wir an einem, wo keiner mehr Traffic bekommt so. Google wird kein Traffic mehr senden, das ist aus dem Haus, Chalkaka. Und dann sehen wir, dass Chatbots auf der anderen Seite, ja, werden aber auch kein Traffic senden. Das heißt, dieses ganze Generative AI, Optimization und so weiter, das ist noch lange, also findet noch lange nicht statt.
Ja.
Also das ganze Internet hat ein Riesenproblem, wie sie jetzt monetarisieren wollen, glaube ich.
Absolut. Wir haben im letzten Jahr schon so ein paar Ansätze gesehen, was man theoretisch stattdessen machen könnte. Dann geht es eigentlich direkt von Aufmerksamkeit, nicht mehr über Werbung in Richtung Verkauf, sondern direkt von Aufmerksamkeit in Verkauf. Perplexity hat eine Art Produktsuchmaschine oder Shop-Ansatz vorgestellt. Amazon geht teilweise in diese Richtung. Sie haben ja mit Amazon selbst, der Plattform, quasi die größte Produktsuchmaschine der Welt. Interessanterweise ist das auch strategisch ein Unterschied, ob du sagst, ich habe hier eine Plattform oder einen Marktplatz, wo ich Sachen verkaufe, oder ich verkaufe das, wo Leute ihre Aufmerksamkeit drauf richten. Amazon hat das schon sehr, sehr früh verstanden, lange vor KI in der Intensität. Viele Leute wissen nicht, dass schon vor über 10 Jahren, ich glaube, die Zahlen sind von 2013, 2014, Amazon nicht nur die größte Produktsuchmaschine in den Vereinigten Staaten war, sondern gleichzeitig auch der größte Batterienproduzent und der größte Windelproduzent. Oder der zweitgrößte Windelproduzent waren die Zahlen, glaube ich, damals. Und warum? Weil du auf Amazon nach Windeln gesucht hast und dann hast du zwar gesagt, okay, hier ist eine Marke oder die andere Marke, aber sowas wie Batterien, dann haben sie mit Amazon Basics angefangen, die selber herzustellen, haben da eigene Fabrikkapazitäten sogar aufgebaut und waren plötzlich mittendrin im Herstellergeschäft mit einer gigantischen Marge, weil alle Zwischenhändler plus in gewisser Weise auch die Produzenten ausgeschaltet worden sind. Wir haben jetzt also so einen Sprung direkt von Aufmerksamkeit hin zur Fabrik. Ja, und alles, was dazwischen ist, ist alles, was an Händlern früher existierte, und das war in manchen Branchen eine ganze Menge, ist plötzlich so nicht mehr vorhanden. Und das für eine ganze Zeit, und das ist natürlich jetzt bei KI noch viel krasser, was Werbung angeht.
Ja, und nochmal ein kleiner Exkurs zu Amazon, was ich so krass finde. Die haben ja gerade letzte Woche einen Deal abgeschlossen, weiteres Atomkraftwerk zu betreiben, meines Erachtens auch. Das heißt, oder zumindest, wahrscheinlich nicht zu betreiben, aber ein Deal mit einem Stromlieferanten. Das heißt, und das finde ich das Interessanteste noch, dass Amazon hat ja nicht nur, also kannibalisiert nicht nur den Herstellungsprozess, sie haben nicht nur die Cloud institutionalisiert, deren Cloud-Geschäft ist eines der margenträchtigsten Geschäfte, die es überhaupt gibt. Nur jetzt gehen sie noch einen Schritt weiter und produzieren sogar die Energie, die sie für ihr Cloud-Geschäft brauchen. Das heißt, entlang der gesamten Wertschöpfungskette innerhalb einer Wirtschaft ist Amazon federführend. Und ich finde, das sind Dinge, die man als Konsument auch nicht sieht. Weißt du, vielleicht sieht man auch die Werbung, die automatisierte Werbung, die sie inzwischen bringen und so weiter. Aber was alles dahinter steckt, bis zur Erschaffung des Stroms, ja, ist insane, finde ich.
Also. Ja, das ist ja übrigens einer der Punkte, wir in diesem Podcast, jetzt nicht zuletzt, weil der auch mit Schwarz Digits zusammen entsteht, in diesem Podcast referieren wir immer wieder auf die digitale Souveränität. Das, was du gerade beschrieben hast von Amazon, ist natürlich eins der krassesten Druckmittel, die man sich vorstellen kann. Wenn die also die gesamte vertikale Linie im Produktbereich kontrollieren, von der Energie, die du gerade gesagt hast, über die Serverlandschaft, über die Plattform bis hin zur Werbung, dann ist die Übersetzung eigentlich, dass sie alle anderen ausquetschen könnten wie eine Zitrone. Ja, das heißt, Diese Form von vertikal aufgebauter Macht ist etwas, was man, wenn man von einer digitalen Souveränitätsperspektive drauf schaut, wirklich nicht gut gebrauchen kann, sondern ganz im Gegenteil. Früher oder später ist man dann auf eine Weise erpressbar, die aus meiner Sicht nicht akzeptabel ist. Und daher ist halt digitale Souveränität und so eigene Angebote zu machen, jetzt in diesem Beispiel wäre das Stackit von Schwarz Digits, aber in ganz vielen anderen Bereichen gibt es das eben auch. Das muss man gar nicht nur auf Plattformseite beziehen. Das geht eigentlich strukturell um eine Nicht-Erpressbarkeit. Und diese Nicht-Erpressbarkeit bedeutet, dass man sich marktwirtschaftlich möglichen Monopolen oder sogar Monopolvertikalen entgegenstellt. Und das ist ein Punkt, wo ich noch nicht genau weiß, in welche Richtung entwickelt sich das, wenn wir generative KI dazu denken. Ich meine, wir haben die Äußerung, da würde ich dich gerne fragen, was du davon hältst. Wir haben diese Äußerung von Mark Zuckerberg Anfang Mai 2025, wo er sagt, im Prinzip werden wir die Kreativwirtschaft, die Werbewirtschaft komplett abschaffen. Du machst einfach einen Link mit einer Kreditkarte oder zu deinem Bankkonto und wir machen den kompletten Rest. Du brauchst keine Agentur, du brauchst keine Strategieberatung. Wir kennen die Zielgruppe perfekt. Wir wissen, wie dein Produkt, was immer es ist, am besten vermarktet wird. Wir haben alle Querschnittsdaten, wie diese Branche funktioniert, jede einzelne Zielgruppe. Und wir können natürlich mit generativer KI auch einfach komplett jedes Werbemittel nicht nur machen, sondern auch testen. 4000 verschiedene Versionen, gar kein Problem.
Genau. Und weißt du, was dann mit den Märkten passiert ist übrigens? Also WPP, Omnicom und
die größten Werbeholdings der Welt.
Genau, größten Werbeholdings der Welt, die auch öffentlich gehandelt werden. WPP ist in England gelistet. Das ist ein britischer Werbekonzern und also so ein Konglomerat aus Werbedienstleister. So, und WPP, als Mark Zuckerberg da seine letzte oder als Meta verkündet hat, was deren Strategie sein wird, war WPC 26% down, OMC, also Omnicom, war 16% down und IPC 14. Das heißt, der gesamte Werbemarkt ist nach dieser Press Release beziehungsweise diesen Statements komplett abgeschmiert. Mhm. Und zu Recht, ne? Weil das gerade dieses automatisierte AB-Testen. Und das ist das, was wir, in meinem Startup hatten wir tatsächlich ein Pilotprojekt oder ein MVP genau dafür. Das heißt, dass Werbung in dem jeweiligen Markt angepasst wird auf den jeweiligen Markt. Das heißt, in China siehst du eine Werbung mit einem chinesischen Model, das in dem regionalen Dialekt spricht. Über die Klickraten konnten wir sehen, wie gut es angekommen ist. Und dann haben wir automatisch, also die KI hat automatisch die Assets getauscht und vertestet. Also AB-Tests ad nauseam, bis das Ad jeweils performant war. So, und dann haben wir es gelassen und dann haben wir es nicht weiter ausgetauscht. Und die Assets in der Werbung sind halt die Schauspieler, die Musik, die Sprache, die Syntax, also alles wurde ausgetauscht. Meta wird genau das auch machen und darüber so hochperformante Videos schalten und Werbung schalten, dass sich keiner dem mehr entziehen kann letztlich. Und aber ich wollte noch eine Sache sagen, ich stimme dir total zu mit der Vertikalisierung oder mit dem Problem der souveränen KI. Wir müssen als Deutschland wirklich aufpassen, dass uns nicht die Zügel aus der Hand genommen werden, weil, und da bin ich das erste Mal tatsächlich Regulierungswut dankbar, der DSGVO, dass wir höchstpersönliche Daten auf Servern nur verarbeiten dürfen, die in Deutschland stehen. So, das ist Nummer eins. Auch wenn es teurer ist und wenn der Strompreis teurer ist, letztlich ist das so unfassbar wichtig, dass unsere Daten nicht irgendwie alle in die USA abfließen, weil ich will sagen, ich traue keinem, aber natürlich gibt es vertrauensvolle Clouds und so weiter. Aber ich begrüße das so sehr, dass es solche Initiativen gibt wie Schwarz, auch ich meine, es gibt auch Jonos und Hetzern, wie sie alle heißen. Aber wir müssen da Fokus drauflegen und verstehen letztlich oder erstmal das transparent machen, verstehen, was da überhaupt passiert. Ja, diese Vertikalisierung ist kritische Infrastruktur letztlich. Also das heißt, der Staat sollte eigentlich eine Cloud aufbauen, auf der alle trainieren können und die alle nutzen können, weil es ist wie Wasser, ja, wie Straßen, wie U-Bahnen am Ende.
Das ist übrigens, soweit ich weiß, von der neuen Bundesregierung auch schon in Planung. Es gibt da diese 100 Milliarden Frage, die häufiger in den Raum gestellt worden ist. Aber lass uns ganz kurz nochmal zu dieser Werbemaschine von Meta, die ja irgendwann nicht mehr nur von Meta kommt, sondern die von Google ganz genauso gebaut werden wird. Ob das jetzt über YouTube ist, über das Netz, das ja mit Chrome einen Google-Browser benutzt oder über Android, was Google ja auch noch hat als Mobile-Anwendung. Der Punkt ist schon, du kannst so viel automatisieren durch KI, weil plötzlich skalierbar und damit automatisierbar wird, was vorher nicht automatisierbar war, nämlich Inhalte. Und zwar die Veränderung von Inhalten und zwar auch die graduelle Veränderung von Inhalten. Wenn wir uns anschauen, was einfach in den letzten Tagen, muss man beinahe sagen, jedenfalls Wochen sind es, dazugekommen ist an Video-KI. WO3 zum Beispiel, aber eine ganze Reihe von anderen auch, die so einen Qualitätssprung gemacht haben. Weil plötzlich ist klar, du kannst einfach einen Werbespot herstellen durch einen hingeworfenen Satz. Und der Werbespot, wenn du den so ein bisschen feintunst, sieht einfach wirklich aus wie ein ganz normaler und echter Werbespot. Dann würde ich gerne mal ganz kurz so Schritt für Schritt durchgehen, das, was wir gerade so strategisch beschrieben haben, wie das genau funktioniert. Weil ich glaube, dass sich das lohnt, dass auch die Leute das verstehen, wie wichtig das ist und was für eine gigantische Veränderung für die Gesellschaft das bedeutet, wenn man da ein bisschen tiefer reingeht. Wir haben das auch schon mal versucht, ansatzweise zu beschreiben, aber das ist eben ein so großer und wichtiger Teil, dass ich da nochmal tief reingehen möchte. Wir haben, du hast eben von Assettausch gesprochen, die Situation, dass in, sagen wir mal, 6 oder 8 oder 10 Monaten Meta auf Instagram dir anbietet, du lädst einfach ein Bild von deinem Produkt hoch, vielleicht gibst du auch nur einen Link von deiner Seite zu einem Produkt. Und dann fängt die KI an von Meta, ohne dass da irgendein Mensch mit reinfuchsen muss, fängt an, sich anzuschauen, was ist das für ein Produkt? Was weiß ich über dieses Produkt und die Kommunikation? Dann haben genau für so ein ähnliches Produkt halt schon 20 andere Leute geworben. Sagen wir mal, es ist ein Schuh. Dann weiß ich ganz genau, was funktioniert am besten bei welcher Zielgruppe. Darauf aufbauend wird dann ein Prompt gebaut, wie ein Video aussieht für genau diesen Schuh, in welcher Farbigkeit, in welcher Tonalität, wie muss ein Spot aussehen, der diesen Schuh am besten verkauft. Und dann habe ich ein paar Entwürfe, und mit ein paar meine ich hier ein paar tausend, und verprobe jeden einzelnen Entwurf bei einem Testpublikum. Und weil Meta ja die Plattform gehört, könnt ihr auf Instagram einfach Werbeausschaltung. Das ist dann einfach irgendwie, dauert irgendwie 2 Tage. Und dann haben sie ganz genau rausgefunden, welcher Spot mit welchem Claim, mit welchem Slogan funktioniert bei welcher Zielgruppe am besten, um diesen Schuh zu verkaufen. Und dann kommen sie zurück und sagen, also wir haben rausgefunden, dieser Spot bei dieser Zielgruppe, drück einfach auf den Knopf und dann funktioniert's. Und dann verkaufst du, egal wie, wo, was, Strategie ist interessant. Am Ende ist es eine Blackbox und interessiert keine Sau, wie die Strategie war, wenn du von deinem Schuh nicht mehr 300 Stück, sondern 10.000 Stück verkaufst. Und genau das ist das Versprechen von Meta. Und ich glaube, dass es nicht esoterisch ist, um anzuknüpfen an vorhin, sondern dass diese Form von Maschine, die sich auch immer wieder verbessert, die immer weiter merkt, ah, guck mal, der Spot funktioniert besser, wenn Lila im Hintergrund ist. Oder der Spot funktioniert besser, wenn wir hier die digitalen Rechte von George Clooney mit reinschalten, der die uns verkauft hat für so und so viele Milliarden. Das sind alles die Punkte, wo wir merken, wir sind in einer ganz grundlegenden Veränderung von der Art und Weise, wie Werbung funktioniert. Und das hat einen Rattenschwanz von ökonomischen und auch gesellschaftlichen Folgen.
Ja, es ist so krass. Du beschreibst halt genau das Produkt, was ich 4 Jahre lang gebaut habe. nur leider waren wir nicht Meta. Genau das haben wir gemacht. Das heißt, wir haben sogar die Semantik geändert und auf den jeweiligen Kunden angepasst. Wir haben, wie gesagt, das Model angepasst.
War der zu früh?
Ja, wir sind viel zu früh gewesen. Wir waren zu früh. Ich hatte AI Toys, die Domain heißt TED AI. Wir haben genau das gemacht, exakt das, angepasst. Es war nur, das Problem war typisch deutsch, ja, ich hatte 13 Mio Funding, aber nicht irgendwie 130. Das heißt, ich hätte 130 gebraucht. Und das nächste Problem ist, dass es eben eine Frage der Zeit war, bis Amazon und Meta das nachmachen. Und die sind die Plattform, ja, und die haben natürlich die Distribution, so die hätte ich nicht. Aber ich habe genau das gemacht. Ich hatte, wie gesagt, Hunderttausende an Kunden, die genau das gemacht haben. Und das Interessante war, wir haben die Bewertungen immer genommen und eine Sentiment-Analyse gemacht aus den Bewertungen und den 100.000 Bewertungen bei Amazon und haben die dann mit in diesen Werbespot einfließen lassen. Das heißt, die Bewertung, wenn da stand, der Schuh, den du ansprachst, der hat besonders schönen Fersensupport, kam das natürlich auch da gleich mit rein. Und es war, wie gesagt, auf die Zielgruppe angepasst. Und was du ansprachst, ist nämlich die Skalierbarkeit. Und das ist das große Problem der Werbung, dass es eben momentan noch schlecht zu automatisieren und zu skalieren ist von der Content-Perspektive. Und bei uns hatte ich Kunden, die hatten Online-Shops, die haben 50.000 Videos gleichzeitig generiert und hochgeladen und einfach vertestet. So, Hälfte war Schrott, hat nicht funktioniert, egal, kostet kaum was. Dann ersetze ich die durch die nächste Iteration. Und das wird halt so hochgradig automatisiert, dass die gesamte Werbeindustrie damit sehr zu kämpfen haben wird, glaube ich.
Übrigens ein interessanter Unterpunkt von dem, was jetzt mit KI und generativer KI passiert. Wenn wir in den Nuller- und Zehnerjahren diesen meteorischen Aufstieg von Google und Meta, Facebook damals, verfolgen konnten, dann lag das vor allem am sogenannten Profiling. Ja, also Profiling bedeutet nichts anderes, als dass du etwas rausfindest über die Leute, die dir als Werbetreibender im Internet gegenüberstehen. Du machst ein Profil von denen und sagst dann, okay, diese Person mag offenbar lieber Autos als öffentliche Verkehrsmittel, also gebe ich ihr Autowerbung rein. Ja, so ganz, ganz plastisch. Das wurde ganz häufig so als Ausspionieren betrachtet. Und da kann man jetzt stehen, wie man möchte dazu, aber dieses Profiling war quasi der Treiber der Werbung. Man muss aber auch dazu sagen, das hatte einen Anteil Esoterik, weil es sehr, sehr schwer zu vertesten war und weil manchmal trotz des Hardcore-Profiling und ich weiß alles über eine Person, trotzdem die Werbung halt nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat. Und niemand wusste ganz genau hundertprozentig warum. Du konntest graduell immer so ein bisschen besser werden und es hat sich gerade eben so ein bisschen gelohnt, aber auch nicht so viel, wie man sich versprochen hat. Bis zu dem Punkt, wo das Profiling mit künstlicher Intelligenz gepaart worden ist, wo man angefangen hat zu lernen und wo man gemerkt hat, Profiling war ganz lange so eine Mechanik und das ist irgendwann in eine Wissenschaft und von der Wissenschaft in eine KI-Dynamik reingekommen. Und jetzt können wir dieses Profiling auf einer völlig neuen Ebene betrachten, auf einer Machine-Learning-Ebene. Und diese Machine Learning Profiling plus generative künstliche Intelligenz, also die Vollautomatisierung von allem, ja, dass du wirklich dich um gar nichts mehr kümmern musst, weil die Maschine alles alleine macht. Du sagst nur noch, hier ist das Produkt, verkauf es mir bestmöglich und der Rest ist egal. Das ist eigentlich nicht nur der Abschied von der Werbewirtschaft des 20. Jahrhunderts, sondern es ist eigentlich auch die finale und direkte Verbindung zwischen Aufmerksamkeit einerseits und Produktverkauf andererseits. Also es ist nicht cut out the middleman, sondern es ist cut out the middle world.
Klar, das ist natürlich die Stärke von KI, dass du so konzise jemanden targetieren kannst. Wir haben konzise zum Beispiel User gemappt. Das heißt, Männer zwischen 35 und 45 haben andere Sportwagen zu Gesicht bekommen als Männer zwischen 25 und 35. Und in der Werbung gibt es Ansätze, die in Persönlichkeitstypen zu mappen. So. Das heißt, es gibt den Familientypen, es gibt den Dominanztypen. Und dann haben wir den Familientypen, haben wir Kombis gezeigt, auf denen 7 Kinder oben auf dem Dach waren. Es ging um regelmäßige Inspektionen. Und das heißt, dann haben wir dem vermeintlichen Dominanztypen Sportwagen gezeigt, die in Kapstadt am Meer lang gesaust sind. Ich meine, das ist ein alter Hut am Ende. Nur die Conversion Increases, die wir gesehen haben, waren halt keine alten Hüte mehr. Weißt du, wenn dann der Kunde gesehen hat, dass diese hypertargetierten Ads 23-24% mehr Conversion bringen, dann machen alle auf plötzlich. Ja?
Das ist die Wirksamkeit der Werbung. Also Conversion hier im Sinne von wie viele Leute klicken am Ende drauf beziehungsweise kaufen am Ende das Produkt, dass dieses Zusammenschrumpfen von Aufmerksamkeit und Kauf, was natürlich auch wieder ausgemessen wird, auch wieder KI optimiert wird, das geht in eine Richtung, von der ich sagen würde, ich kann jetzt mal persönliche Erlebnisse, über die ich kurz mit dir sprechen will, mit da drauf schalten. Ich komme ursprünglich aus der Werbung. Ich habe Werbung studiert sogar, das heißt an der Universität der Künste Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, ist aber letztlich nichts anderes als Werbung im weiteren Sinn, im engeren Sinn kann man sogar sagen, dass das so eine der Werbeschmieden in Deutschland ist. Ich habe es ein bisschen anders für mich selber aufgesetzt, aber was man dort gelernt hat, ist, so Werbung und die verschiedenen Arten von Kommunikation, zum Beispiel Wirkungskommunikation, ein bisschen präziser zu betrachten. Obwohl ich also da vom Fach bin und obwohl ich auch lange in der Werbung gearbeitet habe, habe ich gemerkt, es gibt immer wieder Werbung, auf die ich wieder besseres Wissen reinfalle. Und das finde ich ein total interessantes Kriterium insgesamt. Du verstehst, wie Werbung funktioniert, aber fällst trotzdem gerne drauf rein, weil das irgendwas mit dir macht. Und ich glaube, dass das inzwischen bei sehr vielen Leuten so ist. Ich habe, das ist eine anekdotische Evidenz vielleicht, aber ich habe so im weiteren Freundes- und Bekanntenkreis rumgefragt. Es gibt inzwischen sehr viele Leute, die denken, ah klar, es ist nur Werbung, aber machen es trotzdem, kaufen das Produkt trotzdem. Bei mir ist vor allem Instagram und TikTok in den letzten 2 Jahren so unfassbar viel besser geworden, darin mir Sachen zu verkaufen. Ich habe, glaube ich, in den gesamten 10er-Jahren, und ich bin fast von Anfang an auf Instagram, ich habe in den gesamten 10er-Jahren vielleicht 1 Dutzend Produkte über Instagram gekauft. Das ist, was ich in den letzten 6 Monaten über Instagram gekauft habe. Ja, also das gibt es eine extrem hohe Dichte, wo ich merke, die Werbung funktioniert bei mir immer besser. Und da gibt es 2 Antwortmöglichkeiten drauf. Entweder werde ich immer stumpfer, kann natürlich sein, keine Ahnung, kurzer Schlaf, viele Kinder, viel Arbeit, don't know. Oder das wäre die Alternative, die Werbung wird tatsächlich einfach besser.
Ja, das Targetieren wird besser. Das heißt, das Ausmappen von dir als Persönlichkeit wird immer besser. Die wissen sehr genau, was deine Triggerpunkte sind. Und die Werbung funktioniert immer mehr mit reinem Dopamin, weißt du? Das heißt, der kleine Kitzel, den dein Gehirn bekommt, wenn es was auch immer, welches Produkt auch immer du dann siehst, der sucht seinesgleichen. Keiner kann das so gut wie Meta in Instagram. Das ist Perfektion, was die quasi schalten. Mir geht es genauso. Ich hab dauernd irgendwelche.
Möchtest du, ganz kurz, da muss ich da unterbrechen. Möchtest du mir ernsthaft sagen, dass ich den UV-Lichtdesinfektionsapparat für Zahnbürsten, dass ich den in Wirklichkeit gar nicht brauche, sondern dass der nur durch eine clevere Werbung.
Den habe ich auch gekauft. Für die Zahnschienen habe ich den gekauft, tatsächlich.
Ich verstehe. Nein, ja, dann ist ja klar.
Aber für die Beischienen. Nein, das sind die testen, ab welcher Millisekunde welche Werbung bei dir hängen bleibt. Je länger die Historie auf diesen Netzwerken ist, desto klarer ist natürlich auch, was du brauchst. Ich habe einen zweiten Insta-Account in der Hoffnung, dass ich andere Ads sehe. Es war tatsächlich meine Absicht. Man kann ja auch die Algorithmen zurücksetzen. Soweit wollte ich nicht gehen. Ich hatte Angst, dass ich dann auf einmal keine relevante Werbung mehr sehe. War eine Hoffnung, dass sich das verändern würde, der Algorithmus, dass ich anderen Content sehe, dass ich andere Werbung sehe. Das hat leider nicht funktioniert. Ich sehe jetzt wieder irgendwie die gleichen Tupperwares und Küchenoptimierer und so weiter. Aber dieses, was die halt perfektioniert haben, ist, dass sie in jedem unserer Bewegung online alles, was sie tracken können, und ich glaube, dass sie weitaus mehr tracken, als sie tracken dürfen wahrscheinlich, aber alles, was sie irgendwie an Informationen bekommen, mappen die in das Profiling, macht halt den anderen das Ausstrahlen wahnsinnig einfach. Das Nummer eins auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist natürlich so, dass Werbung wird natürlich immer mehr dem Social Media Erlebnis angepasst, was wir sonst auch haben. Das heißt, wir nehmen es gar nicht als Werbung wahr. Mhm. Und das macht es uns natürlich auch so anfällig dafür, das zu kaufen.
Ja, das sind jetzt unterschiedliche Anfälligkeiten und unterschiedliche, ich weigere mich manchmal einfach von Manipulation zu sprechen, auch wenn ich weiß, dass das eine Absicht dahinter ist, weil Manipulation hört sich so an, als hätten Menschen am Ende denn doch keinen freien Willen. Und ich bin eigentlich relativ großer Freund dieser mündigen und aufgeklärten KonsumentInnen. Also der Menschen, die sagen, nein, das ist etwas, was mich interessiert. Ich finde auch dieses Interessebasierte, aber ich komme jetzt aus der Werbung, vielleicht ist es auch ein bisschen biased in eine zu positive Richtung. Aber ich finde, dass in den Diskussionen, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, viel zu schnell dieser Begriff Manipulation benutzt wurde. Es gibt eine interessante kognitive Verzerrung, einen Bias. Also das, wie das Gehirn Wahrnehmungen verschiebt aufgrund seiner Konstruktion. Und eine von den interessantesten kognitiven Verzerrungen ist, dass man glaubt, alle anderen sind immer viel anfälliger für Manipulation als man selbst. Ja, das würde man findet dann raus, nee, es ist eine krasse Manipulation von der Werbung, und dann sagt man genau diesen Leuten, also du fühlst dich selber manipuliert, du fällst jetzt drauf rein und sagst, nein, bei mir ist das rein interessemäßig. Also ich finde, mich interessiere mich wirklich dafür. Und um diese Grundherangehensweise, alle anderen sind irgendwie nicht so clever wie ich, alle anderen werden krass manipuliert von der Werbung, aber ich durchschaue das ganz genau, die löst sich für mich manchmal nicht so klug auf. Ich sehe, dass die Diskussion neu ausgewürfelt wird mit KI. Ich sehe, dass die Diskussion völlig neu ausgewürfelt werden kann, wenn Neuromarketing vielleicht irgendwann mal wirklich funktioniert, so wie mithilfe von KI auch ja Profiling auf einer neuen Ebene funktioniert. Ich sehe aber trotzdem diese Schwierigkeit, wenn wir ständig von Manipulation sprechen, dann finde ich das ein bisschen zu groß geschossen. Vor allem, weil es gibt ja auch absichtliche und bösartige propagandistische Manipulationen, wo man genau davon sprechen muss. Aber wenn mir halt jemand einen Schuh verkauft, den ich ohnehin kaufen wollte, aber ich kaufe nicht den X, sondern den Y, weil der einfach wirklich gute Werbung hat, dann möchte ich eigentlich nicht, dass man ständig davon spricht, dass das eine ganz böse, miese Manipulation von Menschen, die sich gar nicht wehren können, ist, sondern ich möchte eigentlich eher in eine Richtung kommen, wo man sagt, nein, gerade jüngere Menschen haben gar kein so schlechtes Gespür dafür, was ist Werbung, wie funktioniert Werbung und auf welche Art und Weise kann ich mich damit auseinandersetzen. Ja, also ich möchte nicht immer vom Worst-Case-Szenario als absoluter Baseline, als Fundament ausgehen. Es ist nicht immer alles, dass die armen Menschen dort draußen reingeprügelt werden, wieder besseres Wissen in eine manipulative Konsumzukunft. Das ist mir ein bisschen zu dystopisch.
Du willst nicht jetzt Opfer deines Zahnbürstenreinigers werden? Nein.
Okay, in dem Bereich vielleicht schon. Ja, aber ja, ich möchte das nicht als Grund. Das ist auch ein bisschen Abwertung von jungen Menschen. Wenn man denen sagt, ey, ihr habt gar keinen eigenen Willen mehr, ihr fallt einmal auf die TikTok-Werbung ein oder auf Temu oder was auch immer. Ich finde es schon problematisch, wenn man sagt, diese ganze große neue Welt ist nur schlimm, weil man damit automatisch transportiert, dass junge Menschen irgendwie ein bisschen döver sind und es nicht so richtig checken und sich ständig manipulieren lassen. Ja, und das würde ich jetzt so kommend aus einer Zeit wo man sagen muss, na ja, dass du diesen oder jenen Sportwagen damals mit 14 so schon so mega geil fandst, bevor es das Internet überhaupt gab, das ist jetzt auch nicht nur allein auf der großen Verführbarkeit von irgendwelchen 18-Eintel-Werbeplakaten, an denen du mal vorbeigefahren bist mit 12. Also da gibt's schon auch andere Mechanismen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber die Persuasiveness, sagt man ja auf Englisch, von Werbung ist schon unfassbar. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal auf die KI schauen, wir sprachen, glaube ich, vor 2 Podcasts darüber, wie gut KI darin ist, Menschen zu manipulieren, um sie etwas tun zu lassen, was sie sonst nicht getan hätten oder geglaubt hätten. Und Mira Murati, die ehemalige CTO von OpenAI, sagte, dass diese Persuasiveness eins der größten Gefahren der KI für die Menschheit sei. Und wir sprachen ja darüber vor 2 Folgen, dass knapp 60% aller Probanden in einer Studie sich von einer KI oder von Chatbots haben überzeugen lassen, von einem anderen Standpunkt, sobald die KI mehr Detailinformationen über die Person hatte. Das heißt, wenn die KI wusste, ob derjenige verheiratet ist, ob derjenige Kinder hat, wo er wohnt, wo er arbeitet, dass all diese Informationen machte es der KI unfassbar leicht, denjenigen vom Gegenteil zu überzeugen. Und wenn wir jetzt überlegen, wenn diese Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz jetzt in die Werbung reingetragen werden, dann wird das noch schwieriger. Und ich finde, dann kann man schon von wirklicher Manipulation reden, auch wenn es jetzt ein bisschen eingeschränkt ist. Wobei, du musst ja sehen, wenn man es andersrum dreht, zu dem Zeitpunkt, als Tabakwerbung nicht mehr legal war, ja, in Deutschland, seitdem gibt es deutlich weniger Raucher. Das heißt, es hat schon, also ich sehe schon den Effekt, den Werbung hat auf vielen Ebenen.
Das auf jeden Fall. Ich möchte bloß diese Perspektive, das handelt sich immer nur um arme Opfer, was dann auch eine deutsche Perspektive ist.
Klar.
Den möchte ich ein bisschen in den Hintergrund stellen. Und ich möchte gar nicht die Manipulationsfähigkeit von Werbung grundsätzlich in Abrede stellen. Ich weigere mich bloß immer nur zu glauben, dass die arme Öffentlichkeit komplett irregeführt wird, gar nicht mehr Herr ihrer selbst oder Frau ihrer selbst ist. Das ist für mich eine schwierige Betrachtung, wo wir aber direkt zu einem Punkt kommen. Wenn wir von Mündigkeit sprechen, wenn wir von diesen Möglichkeiten von KI sprechen, auch von der Möglichkeit, Videos zu bauen, die mit Hilfe von KI einfach viel überzeugender werden, dann können wir auch vom KI-Tool der Woche sprechen, das uns Markus Schwarze rausgesucht hat und das genau das tun kann, wenn man das möchte. Und zwar für alle. Gewissermaßen die Demokratisierung von dem, was wir gerade besprochen haben. Markus Schwarze hat nämlich ein KI-Tool der Woche rausgesucht, wo man selbst aus Videos hervorragend mit Hilfe von KI mit bestimmten kleinen Veränderungen das Beste rausholen kann.
Im sogenannten Content-Business ist unterwegs, wer Beiträge für Leserinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen und Verstärker wie Google produziert. Hat man den Beitrag dann fertig, fängt die eigentliche Arbeit erst an. Unser KI-Tool der Woche nimmt einem einen Teil der Arbeit ab. Nehmen wir zum Beispiel den Podcast Tech, KI und Schmetterlinge von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits. Die erste Folge vor 3 Wochen hat sich laut einer Statistik von Podwatch.io an die Spitze der Podcasts in Deutschland gesetzt. Und das nicht nur für die Themen Technologie und Schmetterlinge, sondern generell bei Podcasts in einer Reihe neben Ronzheimer, Apokalypse und Filterkaffee oder Lahns und Precht. Sowas klappt nicht nebenbei. Ein Podcast braucht Bebilderung, Videos, Betextung und Verbreitung. So eine einstündige Aufnahme erscheint dann bei Apple Podcasts, auf Spotify als RSS-Feed und bei den angeschlossenen Funkhäusern, sprich den Webseiten von zum Beispiel Sascha oder Schwarz Digits. Es braucht aber noch mehr, zum Beispiel Social Media. Für YouTube bieten sich sogenannte Shorts an. Das sind Kurzvideos, die besonders interessante Aussagen aus dem Podcast destillieren. Für Instagram heißen diese Formate Reels, die dann als kurzer Take mit Videos der Bundesbauministerin, Regendelfin oder dem Bundeskanzler konkurrieren. Dann hätte man diese Videos vielleicht gerne noch auf Facebook, auf LinkedIn, auf TikTok und vielleicht sogar bei der Knalltüte von X publiziert. Und das am besten 5- bis 10-fach mit unterschiedlichen Aussagen und Anmoderationen. Unser KI-Tool hilft dabei. Es heißt Opus Clip. Unter der Adresse opus.pro erhält man ein kleines, mächtiges Studio im Browser. Dort gibt man dem Tool die Quelle, zum Beispiel den YouTube-Link zum Podcast-Gespräch von Sascha mit Rolf Schumann von Schwarz Digits. Die beiden sprachen über digitale Souveränität. Das KI-Tool analysiert nun die insgesamt 64 Minuten und 18 Sekunden des Podcasts. Die Analyse dauert durchaus eine Viertelstunde. Mit einem entsprechenden Prompt weist man die KI an, sich die interessantesten oder schmetterlingshaftesten Passagen aus dem Gespräch herauszusuchen. Heraus kommen 40 geschnittene Clips von 30 bis 60 Sekunden Länge. Zur Bebilderung nimmt sich die KI das Titelbild, möglich wären aber auch Videoaufnahmen, wenn sie in der Quelle vorliegen. Die Maschine fügt automatisch Untertitel hinzu und animiert sie. Und jeder Clip ist nachträglich editierbar. Dann kann man Textpassagen korrigieren und Ausschnitte verändern. Opus Clip sortiert die ausgewählten Clips nach einem Viral Score, einem vermuteten Wert für die Verbreitungswahrscheinlichkeit. Da liegt die KI dann schon mal daneben. Manchmal erscheint dieser Score doch willkürlich. Doch hat man so auf die Schnelle 40 Päckchen an Kurzvideos. Die Betextung orientiert sich an der gängigen Mechanik für erfolgversprechende Reels, Shorts und TikTok-Clips. Ein sogenannter Hook wird vorangestellt. Das ist ein Haken oder ein Aufhänger, der sofort in die Aufnahme hineinziehen soll. Manchmal klingt das wie Clickbait, also die unziemliche Methode zum Erzeugen von Aufmerksamkeit. Ein Beispiel: KI, mehr Hype als Mathe? Die Wahrheit enthüllt! Ausrufezeichen. So hat es jetzt die KI für einen Ausschnitt aus dem Video des Podcasts hergestellt. Doch jeder Clip bleibt anpassbar. Auch B-Rolls lassen sich hinzufügen. Separate Videosequenzen, Musikuntermalungen und Markenkennzeichen wie ein Logo. Das alles funktioniert ganz prächtig im Browser. Eigene Social-Media-Accounts können mit dem KI-Tool verknüpft werden. Dann klappt die Veröffentlichung eines Clips direkt bei Insta und Co. auf Wunsch gestaffelt gemäß einem eingebauten Kalender. Da wäre noch der Preis. $14,50 kostet Opus Clip Pro monatlich, wenn man ein Jahr im Voraus bezahlt. Bei monatlicher Kündigungsfrist zahlt man das Doppelte. Gegenrechnen kann man das zu der eingesparten Arbeitszeit, um aus einem einstündigen Video 5 oder 10 Clips samt Untertiteln und klickfördernden Anmoderationen zu generieren. Im Handumdrehen und auf Fingerschnipp gelingt das auch mit Opus Clip nicht. Doch wird nach Einarbeitung aus einer Stunde Arbeitszeit durchaus mal eine halbe bis dreiviertel Stunde.
So, als nächstes wollen wir darüber sprechen, wie der Werbemarkt der Zukunft aussehen wird. Das heißt, wir gucken uns ein bisschen an, wie die Entwicklung der Tech sich darstellen wird und letztlich, was in der Creator Economy passiert. Und im Zuge dessen möchte ich über ein Video sprechen, was letzten Mittwoch bei den NBA Finals ausgestrahlt wurde. Das war ein zu 100% KI-generiertes Werbevideo der Prediction-Wettplattform Kalshi. Und das Ganze war 30 Sekunden. Es sieht sehr nach AI-Slop aus. Das heißt, es sind völlig überzogene Szenen, aber zeigen so ein bisschen das, was man auf der Plattform machen kann, nämlich wetten. So, das heißt, man sieht eine Szene, wie jemand in Eiern badet. Man sieht eine Szene, wie jemand fast von einem Hurricane weggeweht wird. Das heißt, man kann auf Wetterereignisse wetten. Jemand, der bei Sportereignissen ist. Das Interessante daran ist, dass es halt $2,000 nur gekostet hat in der Produktion. Es hat 2 bis 3 Tage gedauert. Dass ein YouTuber, der heißt PJ Asaturo, hat dazu VO3 von Gemini benutzt über Flow. Das ist leider momentan noch nicht in Deutschland erreichbar. Das geht momentan noch nur über die USA. Und hat vorher mit Gemini den Text generiert. Das heißt, er hat die Frames sich erstellen lassen, hat sich die Texte generieren lassen und das Ganze dann bei VO3 eingegeben. So. Und der hat ungefähr 300 bis 400 Iterationen pro Clip gebraucht. Das waren halt einzelne 5-6-sekündige Clips, insgesamt 30 Sekunden. Und das Video wurde von ABC ausgestrahlt, was zu Disney gehört, was so ein bisschen absurd ist, weil Disney gerade Midjourney verklagt, weil die sagen, die haben gottlos auf deren ganzen Daten trainiert, ohne zu fragen, auf deren Videos und so weiter. Nur das Beeindruckende sind tatsächlich 30 Millionen Impressions, die dieses Video generiert hat. Das heißt, man kann mit so wenig Mitteln auf einmal so krass viel erreichen. Ich finde das ist tatsächlich so ein pivotaler Punkt in der Werbung, den wir da gesehen haben, weil auf einmal auch die breite Masse da hingeschaut hat und gesagt so, wie verrückt ist das denn, ja? Es ist auf einmal möglich und so schnell und alle können es machen.
Es gibt eine interessante Parallele, die ich häufiger jetzt auch im Silicon Valley besprochen gefunden habe. Das ist bei Videos, einer Werbung und Fotos ja schon eine ganze Zeit nicht anders als auch zum Beispiel bei Geschäftsmodellen. In allen Bereichen wurden über Jahre, so was Geschäftsmodelle angeht, was irgendwie Programmierung angeht, was Videos angeht, was Filme angeht, was Musik angeht, wurden über Jahre die Ideenleute so ein bisschen belächelt. Weil irgendwie immer irgendjemand um die Ecke kam, ich habe eine total tolle Idee für ein Video, ich habe eine total tolle Idee für ein Buch, ich habe eine total tolle Idee für ein Geschäftsmodell. Man müsste doch einfach nur X und Y. Ich habe eine super Idee für eine App. Alle haben Ideen und die wurden halt immer gering geschätzt von den echten Profis, weil man gesagt hat, ja, die Idee ist nur der Anfang. Du hattest natürlich die Idee zu Instagram schon 2003, wissen wir alle, aber es kommt auf die Umsetzung an und dass man es richtig macht und wie man es macht und vor allem, dass man es irgendwie umgesetzt bekommt, weil dazu braucht man Geld und Leute und so weiter und so fort. Und auf einmal kommen die Ideenleute nach vorn. Auf einmal ist das Instrumentarium demokratisiert in fast allen Bereichen. Ja, es gibt ja nicht nur bei der Werbung, sondern es gibt auch bei der Programmierung inzwischen Möglichkeiten, dass man mit einem hingeworfenen Satz einfach eine App baut, mit einem hingeworfenen Satz ein Bild und eine Anzeigenstrecke. Und im Werbungsbereich ist es jetzt mit diesem von dir angesprochenen VO3 von Google eben auch so. Wenn du einen total tollen Gedanken hast, eine total tolle Idee für einen richtig guten Werbespot, dann war das bis vor ganz kurzer Zeit trotzdem noch vergleichsweise aufwendig. Selbst wenn du ein iPhone hattest und musstest halt irgendwie irgendwas shooten, was einigermaßen cool aussieht. Aber inzwischen gibt es ein Primat der Idee. Und das finde ich wiederum spannend, weil KI am Ende natürlich nicht nur diese radikale Plattformwirkung hat, von der du gerade gesprochen oder von der wir gesprochen haben, sondern das Beispiel, was du gerade gebracht hast, zeigt, mit einer sehr, sehr guten Idee kannst du richtig viel Aufmerksamkeit und richtig viel Wirkung bekommen durch und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.
Ja, und ich finde, das ist so ein abgedroschenes Wort, das demokratisiert die, weißt du, jedes Startup hat irgendwas demokratisiert und irgendwie den Zugang erleichtert und so weiter. Aber KI tut es wirklich in dem Kontext, ja? Das heißt, es hilft, überleg mal die ganzen Menschen, die Leserechtschreibschwächen haben, die Dyskalkulie haben, die nicht so richtig irgendwie, die nicht kreativ sind. Du kannst auf einmal, weißt du, kannst du, wenn du ein bisschen, wenn du es schaffst, deskriptiv zu sein, kannst du Ergebnisse erzielen, für die andere irgendwie 7 Jahre studieren mussten. Und ich finde, das nivelliert das Playing Field so ein bisschen. Auf einmal kann jemand wie der Assaturo kann in 2 Tagen ein Ad schaffen, wofür andere meistens ein halbes Jahr mit Agentur und Riesenbudgets saßen. Diesen außerdem, ich meine, der Fortschritt, der zu erkennen ist, den finde ich auch krass, weil wenn wir bedenken, letzten Weihnachten, glaube ich, hat Coca-Cola ein KI-generiertes Ad geschaltet. Erinnerst du dich noch? Und das war schlecht, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Die haben dafür sehr viel Hate bekommen und so weiter und ich glaube, sie werden es nicht so schnell wieder machen. Aber der Weg von dem und wo man auch genau sah, dass es KI generiert war, es war so verzerrt und war hyperrealistisch und so weiter. Also es war nicht sonderlich originell. Nur der Weg von dem zu diesem Couchy-Ad jetzt, das ist nicht mal ein Jahr, was dazwischen liegt, den finde ich bemerkenswert letztlich. Ja. Und auch wie es jetzt in die breite Masse gekommen ist. Wenn ich eine Ad-Agency wäre, dann würde ich jetzt in Alarmbereitschaft sein, wenn ich ehrlich bin.
Ich glaube, die sind in Alarmbereitschaft und die sehen auch schon, die Umsätze sinken. Du hast einen ganz wichtigen Punkt gerade angesprochen, wenn wir über die Zukunft des Werbemarkts sprechen, nämlich wenn du deskriptiv arbeiten kannst, hast du eben gesagt. Und tatsächlich möchte ich hier anknüpfen an eine große Diskussion, die mit einem Zitat von Peter Thiel, ich schätze ihn nicht besonders, aber der hat die eine oder andere Sache vielleicht verstanden. Diese große Diskussion geht darum, welche Eigenschaften des Menschen werden in Zukunft überhaupt noch relevant sein. Und das, was er, Peter Thiel, als Frühinvestor in Facebook, PayPal und so weiter und so fort, also einer der ganz großen Milliardäre, Trump-Unterstützer, ärgerlicherweise, hat den Vizepräsidenten quasi selbst ausgewählt und war ein ehemaliger Assistent von ihm oder Mitarbeitender von ihm. Und dieser Peter Thiel, der hat gesagt, dass die wichtigste Fähigkeit in Zukunft die präzise Beschreibung des Bereichs ist, in dem man Ahnung hat und in dem man arbeiten will. Will sagen, du musst dich sehr gut linguistisch ausdrücken können, du musst sehr präzise beschreiben können, worum es eigentlich geht, damit du einer KI sinnvoll einen Auftrag geben kannst, den die dann ausführt. Das heißt, dieser Begriff, den du gerade benutzt hast, ist deskriptive. Das kann sein, dass das in fast allen Bereichen das Deskriptive irgendwann ausreichen wird, um vollständig Ergebnisse zu schaffen, die vorher nur gigantische Teams und gigantische Maschinerien hinbekommen haben. Und das überführt natürlich den Werbemarkt der Zukunft sofort in die Creator Economy. Ja, also was ist Creator Economy? Das sind einfach die Leute, die eine eigene Reichweite haben, die als Person oder als Brand in der Öffentlichkeit Inhalte schaffen. Das ist die Creator Economy. Und es gibt sehr viele Leute, die sagen, die Creator Economy ist eigentlich der neue Werbemarkt. Werbemarkt in Zukunft wird von der Creator Economy geprägt.
Klar. Das, was natürlich auch daran liegt, dass die Creators die Glaubwürdigkeit transportieren. Ja, das heißt, die haben letztlich, kannst du dich mit irgendwann mit gewissen Leuten nur noch identifizieren, weil du so überschwemmt sein wirst von hochtargetierter Werbung, von super individualisierter Werbung. Und irgendwann wirst du dich nur noch in deine kleinen Oasen retten können, zu den Kreatoren, denen du vertraust. Und nur noch von denen kaufen, weil alles andere, es wird in einem riesigen AI-Slop, in einem riesigen Wahn verschwimmen, ohne dass du genau weißt du, wem du trauen kannst. Letztlich wird es auch allein, dass man irgendwann nicht mehr feststellen kann, ob es wirkliche Identitäten sind, mit denen man kommuniziert, oder ob es KIs sind. Das heißt, nur wenn man irgendwann sieht, dass es wirklich existierende Menschen sind, die relatable sind, dann wird das funktionieren. Und was du vorher sagtest mit der Präzision des Ausdrucks, das ist ja das, was momentan zum Beispiel Vibe-Coding, was auch letztlich das Programmieren demokratisiert, was das aber noch schwierig gestalten lässt, weil das Problem ist, dass die Sprache der Menschen und der Maschinen, obwohl es über natürliche Sprache funktionieren soll, noch nicht so ganz harmonisiert ist. Das heißt, ich gebe Peter Thiel recht, eingangs oder in den nächsten Jahren, aber auf lange Sicht, glaube ich, wird die Kommunikation zwischen Menschen und Maschinen harmonisierter werden und angepasst werden. Das entweder schaffen wir eine neue Sprache, in der die Kommunikation besser wird, oder wir schaffen UX/UIs, also Oberflächen, die es den Maschinen erlaubt, uns besser zu verstehen, ohne dass wir dieses Level an Präzision brauchen. Weil ich glaube, das Gros der Bevölkerung schafft es nicht, sich so differenziert auszudrücken, dass die Maschine genau versteht, was sie will. Weißt du?
Ja. Da wäre dann wieder das von dir schon angesprochene Neuromarketing, beziehungsweise eigentlich das Auslesen von Gehirn, EEG, Elektroenzephalogramm, also dass man Hirnströme ausmessen kann. Dann wieder relevant, interessanterweise gibt es gerade auch Forschung dazu, wie du Träume aufzeichnen und anschauen kannst. Warum ist das da wichtig? Weil du, wenn du irgendwas sagst, ich hätte gerne eine Website, wo es oben so rot ist und hinten blau und da sollte so ein Knopf sein, dann hast du ein relativ genaues Bild im Kopf, was nicht in deine Sprache Eingang findet. Und wenn theoretisch KI irgendwann genau messen könnte, was du meinst, wenn du was sagst, dann wären wir, das ist das von dir angesprochene Interface, nicht nur mitten in einer bisschen dystopischen Werbezukunft, sondern wären auch mitten in einem Bereich, wo ich sagen würde, das geht weit über Creator Economy hinaus, das Bild, was du im Kopf hast. Wenn wir nochmal zurückgehen zur Creator Economy, ahnen viele Leute vielleicht gar nicht die Größenordnung von dem, was da stattfindet, auch an Verschiebung. Ja, das heißt, irgendwie, man hat vor gar nicht langer Zeit, heute immer noch viele Leute, so abfällig gesprochen von Influencern. Ja, das hat manchmal irgendwie so ein bisschen frauenfeindliche Vibes, diese ganzen InfluencerInnen, das sind halt 70-80% Frauen, die das tun. Aber die Größenordnung dieses Marktes, der wird von Goldman Sachs geschätzt auf etwa 500 Milliarden Dollar im Jahr 2027. Das heißt, es gibt ein unfassbares Wachstum. In diesem Jahr soll die Creator Economy größer werden als der traditionelle, klassische Offline-Werbemarkt das erste Mal. Und tatsächlich sind diese Wachstumsraten ja auch deswegen so groß, weil nicht nur, was du gerade gesagt hast, Glaubwürdigkeit und Vertrauen, dass man einzelnen Personen eher vertraut, sondern weil am Ende sich etwas zeigt, dass der wichtigste Hebel zum Verkaufen seit eigentlich mehreren tausend Jahren ist die Geschichte, ist die Story, ist das Erzählen. Und es ist einfach viel angenehmer, wenn man von jemandem eine Geschichte hört, der dann persönlichen Zugang hat, ja, Glaubwürdigkeit und Vertrauen hin oder her, als wenn du irgendwie so eine Geschichte hörst von irgendeiner Brand. Wenn du dir anschaust, wessen Geschichten wollen wir hören, dann kannst du das 1:1 übersetzen in die Top 10 der meistverfolgten Instagram-Accounts. Ja, da ist irgendwie eine Brand dabei, die sich auch hochgepitcht hat, aber fast, oder 2, 1,5 vielleicht, der Rest sind einfach Leute, die Geschichten erzählen, die wir hören wollen. Ja, die ganze Kardashian-Crew zum Beispiel. Ja, oder Cristiano Ronaldo, der einfach Fußballgeschichte geschrieben hat und auch erzählt, als Person immer wieder. Ich glaube, dass eigentlich, worauf wir zusteuern, ist so eine Zukunft von KI, Creator Economy Storytelling, das ist quasi der Werbebegriff für Geschichten erzählen, Zukunft, wo du den ganzen Tag konfrontiert wirst mit Geschichten, die dir erzählt werden, die am Ende darin münden, dass du irgendwas kaufst oder von irgendwas überzeugt wirst. Ja, und das ist eine Geschichtenerzähler-Zukunft.
Absolut. Und weißt du warum? Weil es Emotionen evoziert. Das heißt, jedes Mal, wenn du so eine Geschichte hörst, ja, dann hast du eine Emotion dazu. Bei Cristiano Ronaldo, bei den Kardashians, da denken viele vielleicht, so, vielleicht sind das irgendwie die Glorifizierten, das sind die neuen Royals der Amerikas sozusagen. Die meisten wissen, wo sie herkommen. Ja, Kim Kardashian war die Make-up-Artist von Paris Hilton. Das heißt, viele haben noch die Historie im Kopf. Und in Amerika, anders als in Deutschland, wird es gefeiert. Weißt du, da wird der Erfolg gefeiert. Da wissen alle, dass die am Hustlen sind, dass die am Arbeiten sind, dass die Content kreieren. Wie auch immer. Man mag das finden und wie man möchte, ja. Aber das sind die erfolgreichsten Kreatoren in der Geschichte sozusagen. Mhm. Und warum? Weil die, wie gesagt, diese Gefühle, das Gleiche, wenn die Cristiano Ronaldo-Fans, die Fußballfans, die wissen auch alle, wo er herkommt. Die wissen, welchen Weg er gegangen ist, wie viel er verdient hat. Und der Rest der Welt, da feiert das. Deutschland nicht unbedingt, aber der Rest der Welt steht da am Straßenrand und bejubelt das. Und dieses Gefühl, ja, haben dann Menschen, wenn sie von den Kardashians kaufen. Ja, wenn sie von der kleinen Schwester, die jetzt eine Make-up-Brand hat, die super erfolgreich ist, oder von Skims, ja, diesen Kram, weil man hat das Gefühl, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein. Und ich glaube, das transportiert das ganz gut.
Was du gerade beschrieben hast, die Creator Economy, die verschmilzt dann irgendwann auch Erzählung, persönliche Erzählung, Marketing und eigenes Produkt. Die bauen alle eigene Produkte auf. Also Cut Out the Middleman ist ein uraltes Internetprinzip, einfach direkt über Plattformen die Kaufenden, die Kaufwilligen mit den Produzenten zu verschalten, aber dann ist noch die Plattform dazwischen. Und inzwischen haben wir Instrumente wie eben KI, die eher so eine Art Werkzeugkoffer darstellen, wo du im Zweifel noch nicht mal mehr zwingend eine Plattform brauchst, sondern wo du wirklich direkt aus der Geschichte in den Kauf reinkommst, mit Hilfe von einer ganzen Reihe von Instrumenten. Shopify würde mir da was abfallen. Ist auch eine Art Plattform, aber ist eher in Richtung in Instrument, womit man Aufmerksamkeit versuchen kann, in Käufe direkt zu verwandeln. Und die fangen dann an, eigene Produkte aufzubauen, quer durch die ganze Creator Economy, was wiederum eine so grundlegende Veränderung der Wirtschaft wäre und eine so grundlegende auch Änderung der Art und Weise, wie wir über Werbung und Ökonomie insgesamt nachdenken, weil du plötzlich nicht mehr den besten Hersteller von einem Produkt XY suchst, sondern du suchst dir aus, wessen Geschichte möchtest du gerne glauben, um dann dessen Produkt zu kaufen. Wer da im Hintergrund das Fulfillment macht und die Produktion davon ist dann gar nicht mehr so wichtig. Sondern du kaufst dann das Produkt, dessen Geschichte und dessen Absender, Absenderin dich am ehesten überzeugt. Das ist eigentlich in gewisser Weise der Abschied von Marken.
Klar, und beziehungsweise die werden zur Marke. Und in den letzten Jahren haben sich Leute viel bei Gucci gekauft, weil die ein besonders krasses oder ein besonders tolles Design-Team hatten. Ja, das sind alles Künstler, die da letztlich irgendwie an der Spitze gearbeitet haben. Aber vielleicht ist der nächste Schritt, dass du dir von deinen Lieblingskreaturen ein T-Shirt kaufst, weil du dann wieder das Gefühl hast, dass du Teil des Ganzen bist, dass du Teil davon bist und ein Stück von denen am Leib trägst. Jede Kaufentscheidung ist emotional getrieben. Ob du ein Haus kaufst oder ob du dir ein T-Shirt kaufst, es ist immer eine emotionale Entscheidung. Es gibt keine rationalen Kaufentscheidungen. Am Ende braucht keiner mehr was, weißt du? Außer vielleicht eine Zahnzähne zum Zahnbürstenreinigen so.
Absolut, absolut. Da würde ich auch sagen, das UV-Desinfektionsinstrument für Zahnbürsten einfach zu den Top 3. Also Trinkwasser, UV-Reinigung, da hört es dann vielleicht auch schon auf, Top 2.
Ja.
Ich möchte kurz den Schmetterlingsfakt mit reinnehmen, den Schmetterlingsfakt diese Woche anmoderieren. Wir haben einen ganz besonderen Fakt rausgesucht. Hier kommt er.
Die Tage werden wärmer, aus meiner Sicht zum Glück, aber manche machen sich ja zum Beispiel einen Ventilator an. Und wenn es dann wieder kälter wird, zieht man sich nach der Dämmerung einen Pullover drüber. Schmetterlinge brauchen und können das ja irgendwie auch nicht. Aber dafür haben sie in ihren Flügeln eingebaut eine Art kombinierte Klimaanlage und Heizdecke. Genauer gesagt besitzen sie die Fähigkeit der Thermoregulation, also der gezielten Steuerung der Körpertemperatur mit Hilfe ihrer Flügel. Schmetterlinge sind wechselwarme Tiere, das bedeutet, sie können ihre Körpertemperatur nicht, wie zum Beispiel Säugetiere, durch Kalorienverbrennung anpassen. Stattdessen sind sie auf Umgebungswärme angewiesen, um flugfähig zu werden. Wenn es etwas kühler ist, müssen sie sich erst aufwärmen, bevor sie sich bewegen können. Deshalb sitzen sie morgens so oft in der Sonne. Hier kommen die Flügel ins Spiel. Die bestehen aus einer dünnen Chitinmembran und sind dicht mit winzigen Schuppen bedeckt. Diese Schuppen haben nicht nur eine ästhetische Funktion, also Farbe und Muster, sondern auch eine physikalische Struktur, die gezielt Licht und Wärme beeinflusst. Dunkle Farbbereiche absorbieren Sonnenlicht besonders effektiv und helfen dem Schmetterling, seinen Körper schnell aufzuwärmen. Helle oder reflektierende Bereiche hingegen helfen dabei, übermäßige Wärme abzuleiten und Überhitzung zu vermeiden. Unter dem Mikroskop entpuppen sich die Schuppen als komplexe Mikro- und Nanostrukturen. Sie können Licht nicht nur absorbieren, sondern auch reflektieren oder streuen, je nach Wellenlänge und Lichtauftreffwinkel. Manche Arten, wie der blaue Morpho-Schmetterling, dessen Flügel wir hier auf dem Podcast-Cover haben, nutzen sogar spezielle Strukturen, die im sichtbaren Bereich Licht stark reflektieren, aber im infraroten Bereich Wärme absorbieren. Die Tiere nutzen diese Fähigkeit gezielt. Sie spreizen bei Sonnenschein ihre Flügel in bestimmten Winkeln, um die Wärmeeinstrahlung und damit die aufgenommene Energie zu maximieren. Die blaue Farbe des Morpho entsteht gar nicht durch Farbpigmente, sondern durch geschickte Reflexion. Die Lichtadsorption von Schmetterlingen ist sogar so gut, dass der Mensch die Oberfläche von Solarzellen den Schmetterlingen nachgemacht hat, um mehr Energie gewinnen zu können. Insgesamt sind Schmetterlingsflügel also nicht nur Flugorgane, sondern auch hochentwickelte Werkzeuge zur Wärmeregulierung und Energiegewinnung. Eine clevere Anpassung, die es den Tieren erlaubt, in unterschiedlichsten Klimazonen aktiv zu sein.
Ja, und nach diesem sehr, sehr besonderen Schmetterlingsfakt möchte ich, Elisabeth, mit dir eine Conclusio ziehen. In welche Richtung geht Werbung? Ad-Tag? Wir haben uns bis rein in Vermutungen über die Zukunft verstiegen, würde ich gar nicht sagen, sondern ich finde das relativ qualifiziert und Hand und Fuß dafür, dass Werbung eben auch esoterische Anteile hat. Wir sehen am Horizont, und das ist vielleicht der letzte Punkt, über den ich mit dir sprechen möchte, quasi so als Abschied, wir sehen am Horizont agentische KI, die einkaufen kann. Dass ich einfach meiner KI sage, du, ich brauche diese und jene Schuhe, ich brauche die Jordan 10 von Nike, bitte in Rot, besorgt die mir einfach. Sagt man seiner KI, seinem persönlichen KI-Assistenten, und der geht raus und besorgt die. So schnell wie möglich. So billig wie möglich. Und plötzlich ist dieser ganze Kaufprozess mit einer agentischen KI versehen. Und plötzlich ist Werbung, weiß ich gar nicht, siehst du da am Horizont nochmal einen grundlegenden Wandel?
Ich glaube nicht, dass diese Kaufentscheidungen durch Kaufagenten durchgeführt werden, weil diese Kaufentscheidung löst ja auch wieder ein kleines Dopamin aus, ja? Dass die meisten Leute kaufen, weil es sie so ein bisschen glücklich macht. Gerade in Zeiten wie diesen. Und dieses bisschen glücklich machen, das willst du eigentlich nicht an den Agenten abgeben. Du möchtest eigentlich an den Agenten abgeben, in einem nervigen Meeting zu sein, wo 20 andere sitzen, du trotzdem nicht sagst, 2 Stunden lang. Du willst an den Agenten abgeben, dass er Termine beim Arzt macht, wo du eine Viertelstunde Warteschleife bist oder deinen Flug umbuchst, was alles nervig ist. Aber das, was dich eigentlich happy macht, so den neuen Jordans, weißt du, dieses Erfolgserlebnis des Kaufs, das willst du ja eigentlich nicht weitergeben. Wenn dem so wäre, dann glaube ich, wird sich die Werbung, vielleicht werden irgendwann unsere KI-Agenten mit Werbung beschossen, weil die diejenigen sind, die als Protection Layer zwischen den Märkten und uns sind. Das heißt, vielleicht wird sich das komplett wandeln und ändern und wir werden gar nicht mehr verstehen, worum es da geht. Aber die targetieren dann unsere Roboter, unsere Embodied AI, versehen mit unseren Agenten, die dann vielleicht am Ende des Tages zu uns kommen und sagen so, hey, ich brauche doch nochmal ein bisschen neues Maschinenöl und ich habe dann super Ad gesehen. Also, who knows?
Ja, finde ich eine interessante Zukunft. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass denn der KI-Agent in Echtzeit versteigert. Ich habe hier ein Angebot für den Jordan 10. Wer will dieses Angebot erfüllen? Zu welchen Bedingungen? Und dann das auswählt. Das ist also der Werbemarkt der Zukunft ist. Ja. Nicht nur Werbung für KI-Agenten, sondern dass man bei KI-Agenten Verkaufsslots in Echtzeit ersteigern kann. Ersteigerung ist ja sowieso schon im Werbekontext in fast allen Bereichen so das Maß der Dinge. Nein. Ich bin gar nicht so sicher, ob das, was auf uns zukommt, dystopischer oder weniger dystopisch ist als vieles von dem, was wir heute schon sehen, zwischen Werbung, Manipulation und der ganzen Maschinerie, die dort draußen ist. Wo ich mir aber sicher bin, Elisabeth, ist, dass weiterhin noch viel krasser als vielleicht bisher das wichtigste Geschäftsmodell des Internets, nämlich Werbung, Aufmerksamkeitsströme lenken, kaufen, anhäufen, dass das sich weiter dramatisch wandeln wird. Und das ist dieser Punkt, wo ich ab und zu so ein leichtes Schaudern bekomme. Wir sind eigentlich mit dabei, wie sich grundlegende Mechanismen von Gesellschaft und Wirtschaft in einer Weise ändern, dass kaum vorhersehbar ist, welche Nebeneffekte das haben wird. Ich möchte jetzt gar nicht zum Schluss zu schlechte Stimmung machen. Ich möchte bloß darauf hinweisen, wenn man so aus der Werbung kommt wie ich, dann nimmt man das vielleicht noch krasser als andere Menschen, als eine Epochenverschiebung wahr. Dass sie genau jetzt verschiebt sich ganz grundlegend was. Genau jetzt ist es so, als würde gerade das Smartphone erfunden worden sein oder das Auto erfunden worden sein oder Elektrizität erfunden worden sein. Das ist im Werbemarkt genau die Situation. Wir kommen aus einer Zeit, die wird in 3 Jahren so gar nicht mehr existieren, zum Teil heute schon nicht mehr. Und ich finde es ultra spannend dabei zu sein, mit allen Höhen und Tiefen, die das bedeutet.
Ich stimme dir vollkommen zu, insbesondere mit dem Kalshi-Video letzten Mittwoch, dachte ich, das ist ein epochaler Moment. Also jetzt sehen wir, wie KI in die Masse geht, wie Werbung sich komplett und radikal verändern wird. Also ich finde es auch spannend und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Jahre. Bestimmt.
Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, liebes Publikum. Wenn ihr den Podcast mochtet, wenn ihr unsere Diskussion mochtet, wenn ihr in einer Agentur seid und in einer Werbeagentur und wisst, okay, wir haben jetzt noch 2 Jahre, dann wird es uns in der Form gar nicht mehr geben, dann empfehlt uns doch weiter denjenigen, die diesen Podcast auch hören sollten, gerne über soziale Medien. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und bis ganz bald.
Bis bald. Ciao, ciao.